Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Hashtag #OscarsSoWhite ist gerade mal 3 Jahre her. Da wurde in Hollywood und im Rest der Filmwelt diskutiert, wie wenig afroamerikanische Filmschaffende bei den Oscar-Verleihungen berücksichtigt werden. Ja, eine leidenschaftlich geführte Debatte, die den Blick schärft und öffnet, aber auch viele Fragen aufwirft. Was ist das sogenannte Black Cinema? Auf welche Traditionen blickt es zurück? Wer steht vor, wer steht hinter der Kamera? Und Antworten sucht die Retrospektive des Filmfestivals in Locarno dieses Jahr unter dem Titel Black Light. Zu der Herangehensweise sagt Kurator Greg DeCure Jr.
I didn't want to create a ghetto just for black directors. I don't want to limit our thoughts of what black cinema is by just saying it's a black director and that's the end of the story. No, that's just sort of the beginning of the story.
Die Geschichte endet nicht damit, dass man sagt, hinter einem Film steckt ein schwarzer Regisseur. Die Geschichte fängt da gerade erst an. Und was da dann das Black Cinema erzählt, besprechen wir mit unseren Filmkollegen Patrick Welinski und Anke Lewicke, zugeschaltet aus Locarno. Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Ihr habt ja eben diese Retrospektive Blacklight verfolgt. Was haltet ihr von dem Konzept und von der Auswahl, die eben nicht nur Werke von schwarzen Filmschaffenden zeigt?
Ja, ich finde das Konzept unheimlich befreiend. Das hat auch ein bisschen was Anarchistisches und es ist ja kein Zufall, dass der Kurator den Begriff Ghetto benutzt. Also man holt die Filme einfach mal aus ihrem Ghetto, das kann ja ein weißes oder ein schwarzes sein, und lässt sie einfach diese Bilder aufeinander losprallen und guckt, wie sie in einen Dialog miteinander treten. Jetzt kann man ja sagen, vielleicht war es ja am Anfang so, dass die Bilder von afroamerikanischen Filmemachern erstmal eine Reaktion, eine Antwort oder ein Widerspruch waren auf die Filme von weißen Filmemachern. Das kann man hier beobachten, aber es geht eben auch darum zu sagen, man will sich ja auch miteinander messen und in Konkurrenz treten und einfach mal zu sagen, auch Schwarze haben super Filme gemacht, die in der Filmgeschichte ihren Stellenplatz haben. Auch jenseits der Geschichte, weil sie einfach gut gemachte Filme sind. Diese Filme sollen hier eben auch gezeigt werden und ich finde das ganz interessant, dass man hier eben jenseits von religiösen und kulturellen Hintergründen einfach mal sich Bilder anschaut.
And I wanted to include different religions, different cultures, different ethnicities, different genders, different nationalities that all have something to say about black culture, that have all shared and experienced and celebrated or investigated or critiqued. Everybody that's sort of coming together to paint this picture of what black peoples look like across the 20th century.
Das ist schon die wichtigste Erkenntnis, die der Kurator hier nochmal formuliert hat. Also dieser interkulturelle Diskurs, den man über das Black Cinema führen sollte, der kann eben da nicht enden, dass wir einfach nur schwarze Körper zählen vor der Kamera oder hinter der Kamera. Es kann aber auch nicht sein, dass schwarzes Kino oder Black Cinema einfach nur die Aufzeichnung schwarzer Lebensumstände ist. Es muss eben mehr sein und deshalb wird hier gerne der Begriff der Blackness eingeführt. Das ist so schwer ins Deutsche zu übersetzen. Das ist aber ein sehr zentraler Begriff. Also der Versuch, der Spannung zwischen den Mitteln des Kinos und der realen Lebenssituation zu erforschen. Also im Prinzip, um es zusammenzufassen, die Retrospektive versucht, Filmgeschichte unter dem Aspekt der Blackness zu erzählen.
Und es ist ja auch wirklich ein erweitertes Konzept, wie wir eben beim Kurator gehört haben. Hat das dann auch euren Blick erweitert?
Ja, Anke hat schon erwähnt, es ist befreiend, es ist mehr, weil wir führen ja auch im Feuilleton diesen Diskurs recht verengt. Also Black Cinema, das ist eben nicht nur Blaxploitation und ein bisschen Spike Lee am Rande. Und am Anfang wundert man sich auch als Kritiker, der hier anreist, so ein bisschen, ja, so etwas erratisch kuratiert das Ganze, etwas aus der Karibik, ein bisschen afroamerikanisches Kino, Jamaica. Was ist das hier eigentlich? Aber es ist interessant, dass wir eben diesen Blick verlassen müssen. Und auch die Debatte, die wir führen, kann man immer so schön an einem Beispiel festmachen, nämlich diese, wer hat den ersten Debatte? Das kennen wir ja, ne? Wer ist der erste schwarze Superheld auf der Leinwand? Black Panther. Der erste schwarze Horrorfilm, der erfolgreich war? Get Out. Das ist so interessant, dass sogar die Toni Morrison, die Nobelpreisträgerin, die gerade gestorben ist, zurzeit ja dafür auch gelobt wird, dass sie 1998 ein Drehbuch zu einem Sklavendrama Menschenkind geschrieben hat, auf Grundlage ihres eigenen Buches, der zum ersten Mal den weiblichen Blick auf die Sklaverei gezeigt hat. Und während wir hier die letzten Tage im Kino saßen, haben wir gesehen, es gab aber auch 100 Jahre Kinogeschichte davor. Und es gab sehr wohl schon weibliche schwarze Filmemacherinnen, die diesen Blick hatten. Und es ist wirklich sehr befreiend, das einfach mal zu sehen, dass es eben nicht jetzt erst anfängt und dass die Frage, wer den ersten hat, gar nicht so wichtig ist.
Vielleicht muss man sich das Ganze auch wie so eine Work-in-Progress-Veranstaltung vorstellen. Natürlich werden all diese Fragen auch aufgeworfen, also auch die, sage ich mal, materialistisch-historischen. Also wann konnten überhaupt Schwarze anfangen, Filme zu machen? Wann hatten sie diese Mittel überhaupt dafür? Das kriegst du dann schon mit, dass eben der erste afroamerikanische Film erst 1925 gedreht werden konnte. Und natürlich kriegst du auch mit, wie ganz viele schwarze Regisseure sich einfach ihre Geschichte über die Leinwandbilder auch einfach zurückerobern, sich ihre Identität suchen. Deshalb spielen eben viele Filme hier immer auch auf Booten, um einfach diese Geschichte der Sklaverei ganz konkret oder auch als Metapher nochmal nachzuerzählen.
Also sehr viele historische Aspekte. Wenn es jetzt aber heißt, dass schwarzes Kino nicht unbedingt nur von Schwarzen kommen muss, sondern auch von Weißen gemacht werden kann, wie zeigt sich da dann diese sogenannte Blackness?
Ja, also ein Beispiel, der Spielfilm Putney Swope von 69, das ist eine brutal anarchische Komödie, gedreht von Robert Downey Sr., dem Vater von Iron Man, Robert Downey Junior, in diesem Film steigt ein schwarzer Angestellter zum Chef einer New Yorker Werbefirma auf und daraus entwickelt sich so eine abgefahrene Utopie. Putney Swope, so heißt dieser Chef dann, er feuert alle Weißen, stellt nur noch schwarze Aktivisten und militante Freiheitskämpfer ein, lehnt jegliche Deals mit der Tabak- und Alkoholindustrie ab, produziert dann nur noch so erotisch aufgeladene Werbespots und damit ist er auch dann total erfolgreich und das ist alles Gaga, nur, jetzt kommt der Haken, die Stimme dieses schwarzen Schauspielers, die wird gesprochen vom weißen Regisseur, von Robert Downey Sr. Und das ist etwas, was sich ja heute Tarantino nicht mal wagen würde, sowas zu machen, dass da eine schwarze Hauptfigur von einem Weißen gesprochen wird. Aber daraus erwächst ja auch ein Spannungsfeld, von dem wir gerade sprachen. Was macht das mit uns heute? Und warum ist das damals in der Freiheitsbewegung der Schwarzen in Amerika mit der 68er-Bewegung sehr gut in Einklang zu bringen, dass das beide zusammenkommt? Und trotzdem ist das auch so eine radikale Lesart dieses Films.
Und was ganz interessant ist, es gibt auch sogenannte ethnografische Filme hier eben von Jean Rouge, der ja in den 60er, 70er Jahren eben immer nach Afrika gefahren ist, um dort einfach Besessenheitsrituale und andere Rituale festzuhalten. Und er wurde dann auch von afrikanischen Intellektuellen, also zum Beispiel von dem senegalesischen Regisseur Ousmane Sembene, angegriffen. Ja, du zeigst uns ja wie Insekten, aber wenn man sich diesen Film heute anschaut, diese ganzen Rituale, sind sie erstmal Dokumente, die mal für sich stehen. Und dann recherchiert man eben weiter und es gibt ja auch viele Diskussionen danach. Und dann bekommt man eben mit, dass Jean Rouge zum Beispiel seine Filme immer erstmal den Leuten, die er porträtiert hat, auch gezeigt hat, diese Genehmigung geholt. Also dass da schon immer ein Austausch war. Und es waren vielleicht auch die ersten Bilder, die dort eben damals in Afrika teilweise gedreht wurden. Die muss man vielleicht heute auch nochmal anders sehen, anders einordnen, ohne direkt zu sagen, oh, das ist ja ein postkolonialer Blick gewesen.
Also verschiedene Referenzen sind dabei, schwarze Regisseure, Patrick hat es eben erwähnt, es gibt ja welche, die schon länger im Fokus stehen in der Aufmerksamkeit, Spike Lee oder auch der gerade verstorbene John Singleton, die fehlen sicher nicht in der Retrospektive, die sind auch dabei, aber welche anderen, vielleicht unbekannteren Geschichten, Herangehensweisen werden denn noch gezeigt, um diesen Begriff des Black Cinema zu reflektieren?
Ja, weil ich gerade schon Toni Morrison erwähnt habe, die weibliche schwarze Erfahrung angeblich als erste ins Kino brachte, dann sahen wir, dass ein Jahr zuvor der Spielfilm Eve's Bijou von Casey Lemons ins Kino kam. Das ist ein wirklich abgefahrener Southern Gothic Horror, der in Louisiana spielt, im Prinzip in einer wohlhabenden Familie. Der Vater wird gespielt von Samuel L. Jackson, er ist Arzt, es ist immer schwül, es kursieren Geistergeschichten, Voodoo-Zauber, die Legende durch die Familie, die sich zieht, ist, dass die Frauen die Fähigkeit des dritten Auges haben und die Zukunft voraussagen können, Begehren und Leidenschaft, Intrigen, es kommt zu einem Mord. Hören wir doch mal rein in diese Atmosphäre dieses Südstaatenfilms.
But nothing in her behavior prepared me for what happened on the night of the storm. Roz and I had a terrible fight and I guess it was inevitable. I knew Cecily could never sleep through a fight like that, so I wasn't surprised when she came downstairs. Maybe I was even waiting for her.
Ja, und was so eindrücklich ist an diesem Film, ist, dass diese schwarze Familie in einer Villa wohnt, die man eigentlich nur so kennt, wo früher eben in den Südstaatenfilmen die Sklavenhalter gewohnt haben. Und die wohnen da jetzt in aller Selbstverständlichkeit drin. Und das ist genauso eine Einrichtung, wie man sie eben auch aus diesen Filmen kennt, mit so einem Adler, dem ganzen Geschirr und sonst was. Und es hat dann aber auch so was ganz, ja, ich würde mal sagen, so eine erzählerische Wucht, dass einfach jetzt diese schwarze Regisseurin sagt, so, wir drehen das jetzt mal um. Der Film spielt in den 50er Jahren und wir zeigen jetzt einfach mal in diesem Ganzen, was wir nur als weiße Umgebung kennen, einfach eine schwarze Geschichte. Und dieses Spannungsfeld ist eben das, was Patrick mit Blackness bezeichnet. Das kristallisiert sich da immer und mehr raus.
Über die Retrospektive Blacklight des Filmfestivals in Locarno, das sehr viele vielfältige Blicke auf das Black Cinema gibt, waren das Patrick Quilinski und Anke Lewicke. Dankeschön.
Tschüss.
Bitte.